Freiheit ist für jeden Menschen ein hohes Gut. Die Menschheitsgeschichte zeigt uns in vielfältiger Weise, wie Menschen für ihre persönliche Freiheit und für die Freiheit von Völkern kämpfen. Das ist auch heute so. Bei den meisten Kriegen, die heute aktuell sind, geht es im Grunde um Freiheit. Und natürlich der die Freiheit erkämpft, schränkt in der Regel die Freiheit des Besiegten ein. Freiheitsentzug ist in unserer Gesellschaft eine der stärksten Maßnahmen, wenn man jemanden bestrafen will. Niemand findet es toll, wenn ihm die Freiheit entzogen wird. Und niemand möchte vorgeschrieben bekommen, wie er zu leben hat. Gerne möchten wir so leben, wie wir es für richtig halten. Übrigens steht der christliche Glaube und im Besonderen der christliche Glaube in evangelikaler Ausprägung, dem unsere Kirche auch zugeordnet wird, unter Verdacht, Menschen zu bevormunden und in gewisser Weise auch zu unterdrücken. Das mag schon sein, dass diese Gefahr in unseren Kreisen besteht, aber nicht nur bei uns. Überall, wo Menschen zusammenleben, kann es zu solchen Entwicklungen kommen, unabhängig vom religiösen Hintergrund. Das kann sogar in einem Sportverein sein, dass Menschen quasi bevormundet und unterdrückt werden. Festzuhalten ist, dass im christlichen Glauben die Freiheit auch ein sehr hoher Wert ist. Paulus schreibt den Christen in Galatien: Ihr seid zur Freiheit berufen. Ihr seid zur Freiheit berufen. Und der Apostel Petrus betont in seinem Brief: Ihr seid freie Menschen. Und Paulus bestätigt den Korinthern erstaunlicherweise, dass grundsätzlich alles erlaubt sei. Alles ist erlaubt. Das ist doch großartig. Vielleicht sollten wir das viel häufiger und bewusster betonen. Die Apostel wollten den Freiheitsdrang der Christen nicht durch Verbote einschränken. Sie ermutigen die Christen jedoch, ihre Freiheit richtig und sinnvoll zu nutzen. Und wir werden uns zum Schluss dieser Predigtreihe über die Sünde, was wir über Sünde wissen müssen. Und jetzt denke ich, wisst ihr einiges nach diesem, das ist die siebte Predigt, was wir über Sünde wissen müssen. Das war auch für mich, muss ich sagen, eine Bereicherung. Ich habe diese Reihe, ich weiß nicht, 2-3 Jahre vor mir hergeschoben, weil das so ein komplexes Thema ist. Und ich bin jetzt dankbar, dass wir das miteinander anschauen konnten. Das Thema "Mir ist alles erlaubt". Ist das wirklich so? Ist mir alles erlaubt? Nun, die ersten Menschen, die Jesus nachfolgten, waren jüdischer Abstammung und wuchsen in den jüdischen Vorschriften und Traditionen auf. Sie hatten viele wichtige Gebote zu beachten. Beispielsweise durften sie am Sabbat nicht arbeiten, sie durften nur Fleisch von Tieren essen, von reinen Tieren essen, also kein Schweinefleisch. Die Knaben mussten am 8. Tag nach ihrer Geburt beschnitten werden. Verschiedene Feste, Passa, Versöhnungstag, Laubhüttenfest und so weiter mussten gefeiert werden. Und wohlbemerkt, das sind alles Vorschriften, alles Anweisungen, die Gott dem Volk Israel gegeben hat. Das war also nicht eine Erfindung, die irgendwie aus religiösem Instinkt, irgendwelche Gurus haben sich groß gemacht. Nein, Israel wusste, das ist von Gott gewollt. Er möchte, dass wir diese Vorschriften, all diese Regeln einhalten. Ferner war es einem jüdischen Mann auch nicht erlaubt, einen nichtjüdischen Mann zu Hause zu besuchen. Und ich könnte mit vielen weiteren Beispielen fortfahren. Die Einhaltung dieser Vorschriften verstand man als Ausdruck des Glaubens. Wer diese Vorschriften befolgte, konnte davon ausgehen, dass er vor Gott als gerecht, das heißt als erlöster Mensch gilt, dass die Türen zum Reich Gottes, zum Himmelreich ihm offen stehen. In der Gesellschaft genossen die Leute, die diese Vorschriften befolgten, hohes Ansehen. Nun wurden die Menschen, die in diesen Traditionen groß geworden sind, Christen. Und dadurch waren sie mit der Tatsache konfrontiert, dass diese Regeln, Vorschriften und Traditionen, die so wichtig waren, plötzlich nicht mehr wichtig sind. Paulus schreibt nach Rom, wir gehen davon aus, dass man aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt wird, und zwar unabhängig von den Leistungen, wie das Gesetz sie fordert. Ich weiß nicht, ob wir uns vorstellen können, was für eine Brisanz diese Aussage des Paulus hat in den Ohren eines Christen, der in der Tradition, der jüdischen Tradition groß geworden ist und sich bemüht hat, die Gebote Gottes einzuhalten. Plötzlich galten diese Regeln nicht mehr. Selbst die Regeln bezüglich der reinen und unreinen Tiere wurde bedeutungslos. Vielleicht erinnern sich einige an diese Begebenheit des Petrus, der ein Tuch vom Himmel herunterkommen sieht und dann sind dort reine und unreine Tiere drin und dann fordert ihn Gott auf, iss. Dann sagt Petrus, nein, ich esse nicht, ich habe noch nie etwas Unreines gegessen. Gott sagt, iss. Dreimal hat ihm Gott das aufgezeigt. Also eine Regel, die Gott im alten Bund aufgestellt hat, gilt plötzlich nicht mehr. Und das gilt auch für das Essen, auch für das Fleisch. Paulus schreibt Timotheus, alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Wie sollte es da verkehrt sein, etwas zu essen, was wir mit einem Dankgebet von ihm entgegennehmen? Vielleicht könnt ihr euch vorstellen, wie es für viele Christen schwierig war, die Traditionen und Vorschriften nicht mehr beachten zu müssen. Sie folgten schließlich immer noch demselben Gott. Sie verehrten immer noch denselben Gott wie früher. Es war ja derselbe Gott, der diese Weisungen gab und mit seinem Sohn Jesus soll das nun alles bedeutungslos geworden sein? Wie schwer das damals für die Christen war, die einen jüdischen Hintergrund hatten, sehen wir bei einem Konflikt, den Paulus mit Petrus hatte. Paulus berichtet, als Petrus nach Antiochia kam, sah ich mich gezwungen, ihn vor der ganzen Gemeinde zur Rede zu stellen. Denn so, wie er sich dort verhielt, sprach er sich selbst ein Urteil. Und das Problem war folgendes. Zunächst hatte Petrus zusammen mit den nichtjüdischen Geschwistern an dem gemeinsamen Mahlzeiten teilgenommen, was normalerweise für einen Juden nicht möglich war, was er nicht durfte als Jude. Als dann aber einige Leute aus dem Kreis von Jakobus kamen, zog sich Petrus aus Angst vor den Verfechtern der Beschneidung zurück und sonderte sich von den Nichtjuden ab. Die Leute aus dem Kreis des Jakobus waren Christen, die damals noch darauf beharrten, dass sich die Heiden, die zum Glauben an Jesus Christus kommen, noch beschneiden lassen müssen. Das war eine riesige Diskussion, für das gab es ein Konzil in Jerusalem, das findet ihr in der Apostelgeschichte, da ging es genau um diese Fragen. Da wurde Paulus zitiert und er musste sich rechtfertigen vor den Christen, die aus dem jüdischen Glauben gekommen sind, warum dass er das nicht mehr für nötig hält. Und sie forderten auch weitere Anpassungen der Heiden an die jüdische Glaubenspraxis. Und Petrus ließ sich durch diese Leute einschüchtern und andere jüdische Christen folgten seinem Beispiel. Wie Paulus berichtet, genauso unaufrichtig verhielten sich in der Folge die anderen jüdischen Geschwister, sogar Barnabas, sein engster Vertrauter, ließ sich dazu hinreißen, dieses heuchlerische Spiel mitzumachen. Mit diesem Verhalten verfälschten sie das Evangelium. Und nicht nur die Christen, die mit jüdischem Hintergrund waren, haben da mitgemacht, sondern sie haben auch die Christen, die einen heidnischen Hintergrund hatten, mitgerissen. Die haben auch mitgemacht. Sie verließen den Weg des richtigen und gesunden Glaubens. Und deshalb stellt Paulus Petrus beim Felsen, der von Jesus als Fels autorisiert war, stellt er in aller Öffentlichkeit zur Rede. Du selbst, sagt er vor allen Leuten, die da waren, du selbst nimmst dir, obwohl du ein Jude bist, die Freiheit, dich über die jüdische Lebensweise hinwegzusetzen und wie ein Nichtjude zu leben. Wieso zwingst du dann die Nichtjuden, sich der jüdischen Lebensweise anzupassen? Wieso müssen jetzt die Nichtjuden das tun, was Juden tun, nur weil Jakobus von Jerusalem heruntergekommen ist? Das ist eine Verfälschung des Evangeliums. Paulus kämpft dagegen, dass der christliche Glaube mit zwingenden Vorschriften überfrachtet wird. Und den Christen in Galatien wirft er vor, ihr seid ängstlich darauf bedacht, bestimmte Tage heilig zu halten und die monatlichen und jährlichen Feste zu feiern. Paulus sieht in diesem Verhalten eine ernsthafte Bedrohung des Evangeliums. Die Christen leben nicht mehr aus der Gnade Gottes, sondern sie beginnen, ihre Rettung an bestimmte Vorschriften und Verhaltensweisen zu binden. Wenn das so weitergeht, wenn der christliche Glaube sich in dieser Weise weiterentwickelt in Galatien, dann sieht Paulus sein ganzes Lebenswerk bedroht, denn er sagt, ich bin in Sorge wegen euch. Sollte es etwa umsonst gewesen sein, dass ich mich euretwegen abgemüht habe. Denn wenn ihr so weitermacht, dann verlasst ihr den Weg der gesunden Lehre und des Evangeliums. Und er fleht sie an, die Freiheit, die sie durch den Glauben an Jesus Christus erhalten haben, nicht freiwillig herzugeben. Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Eines ist klar und dafür kämpft Paulus, der selbst als Pharisäer gelebt hat. Und der selbst als Pharisäer ein vorbildliches Leben führte, alle Gesetze gehalten hatte, die man halten konnte. Er war ja der, der eifrig war für Gott und die Christen verfolgte und meinte, er würde Gott damit einen Dienst tun. Er war wirklich ein überzeugter Pharisäer und er war überzeugt von allen Vorschriften im jüdischen Glauben. Das muss man sich mal vorstellen. Und er ist der Kämpfer, der den Freiheitsschlag durchführt und sagt, dass die Forderungen des Gesetzes erfüllt sind. Durch Jesus Christus. Mit Christus ist das Ziel erreicht, um das es im Gesetz geht. Jeder, der an ihn glaubt, wird für gerecht erklärt. Und damit sagt er, nun ist der Glaube, durch den Glauben werden wir als gerecht erklärt und nicht durch diese Gesetze des Mose, das war für das Volk Israel. Übrigens auch schon im Alten Testament wurde man durch den Glauben und nicht durch das Gesetz gerecht. Aber das wäre jetzt ein Thema für sich. Das lasse ich jetzt mal. Nur, dass wir so viel wissen, für ihn war klar, in Jesus sind all die Vorschriften erfüllt und quasi die Gesetze, die Mose von Gott hatte natürlich und dem Volk gab, haben quasi ihr Ziel erreicht in Christus. Und nun wird jeder, der an Christus glaubt, wird gerecht, und zwar durch den Glauben an Christus und nicht durch die Einhaltung von Gesetzen. Gerecht werden wir also durch den Glauben an Jesus und das reicht völlig aus. Es braucht niemand anders mehr. Es braucht nichts Zusätzliches, keine zusätzliche Regel. Es gibt keine zusätzlichen Vorschriften, die wir zu befolgen haben, damit wir in den Himmel kommen. Und trotzdem neigen Christen bis heute dazu, zusätzliche Vorschriften zu machen. Schon zur Zeit des Neuen Testaments war das so. Paulus schreibt über die Leute, die den Christen Vorschriften machen wollten, Folgendes. Diese Leute verbieten das Heiraten. Übrigens interessant, dass Paulus gerade das Heiraten erwähnt, weil er ja nicht so ein Fanatiker von Heiraten war, das wissen wir ja. Er hat ja angeraten, man soll erledigt bleiben. Aber damit macht er deutlich, mit dem ist er dann auch nicht einig. Das ist dann zu extrem, einfach den Christen das Heiraten zu verbieten. Die Leute verbieten das Heiraten und fordern den Verzicht auf bestimmte Speisen, auf Speisen, die doch von Gott geschaffen wurden, sodass die, die an ihn glauben und die Wahrheit erkannt haben, sie mit Dankbarkeit genießen können. Und heute sind die Erwartungen und Vorschriften, die man meint, befolgen zu müssen, ein bisschen anders. Es gibt Christen, die meinen, sie müssen jedes Jahr das Passa feiern. Sie haben dann den Eindruck, sie wären dann die besseren Christen, Gott näher oder weiß ich was. Nichts dagegen, wenn man mal das Passa feiert, aber nichts dagegen. Nur wenn man das, dann den Eindruck hat, das muss sein. Und das ist, man ist dann wie eine Stufe eingeweiht im christlichen Glauben. Das ist einfach Ich weiß, ich habe gar keinen Begriff für das. Das ist einfach unhaltbar. Und es ist erstaunlich, dass es immer wieder so Strömungen gibt, wo Christen meinen, sie hätten jetzt etwas Tieferes entdeckt. Dabei führen sie uns zurück. Paulus würde sich grün und blau ärgern, wenn er so etwas hören würde, dass man meint, die Christen müssen jetzt wieder jüdische Praktiken anwenden, damit sie Gott wohlgefällig sein können. Es gibt Christen, die meinen, man könnte nur echter Christ sein, wenn man jeden Morgen die stille Zeit einhält oder wenn man keinen Alkohol trinkt. Christen, die bestimmte Kleiderschriften befolgen und so weiter und so fort, da gibt es ja ganz, ganz verschiedene Dinge. Natürlich kann jeder machen, was er will. Jeder ist frei. Wer will, kann seine stille Zeit von mir aus jeden Morgen machen. Ich finde das auch nicht schlecht. Ich finde das sogar toll. Doch deswegen ist er kein besserer Christ als der, der seine persönliche Begegnung mit Gott anders gestaltet. Die Grenze wird dort überschritten, wo Vorschriften und Verhaltensweisen mit der Erlösung in Verbindung gebracht werden. Wenn du die Kleidung trägst, wenn du die Gebetsstunde regelmäßig besuchst, wenn du, ich weiß, was immer da gefordert wird, machst, dann kannst du deiner Rettung gewiss sein. Und im tiefsten Grund in unserem Herzen lieben wir das, dass wir sicher sein können, dass wir das an irgendetwas Äußerem festmachen können, dass wir sagen können, ja, wenn ich immer das mache, wenn ich immer aufstehe und das Erste, was ich mache, ist ein Gebet, das ist ja toll, ich habe nichts gegen das, dass ihr das nicht falsch versteht, aber wenn das praktisch dann für mich der Anker ist, an dem ich mich festhalte, weil ich das mache, wird Gott die Tür zum Himmel öffnen, dann ist er auf dem falschen Kanal. Denn die Tür zum Himmel öffnet nicht das Gebet am Morgen, wenn ich am Bettrand sitze, sondern das hat Jesus Christus geöffnet, das ist reine Gnade. Das ist eine Gratwanderung, die wir oft machen, von der niemand von uns wirklich beschützt ist. Niemand von uns kann sagen, das passiert mir nie, das würde ich nie machen. Wenn unsere Lösung in Verbindung mit Regeln und Handlungen gebracht wird, dann ist das falsch und gegen das wahre Evangelium. Im Glauben an Jesus Christus geht es nicht primär um Regeln und Handlungen, sondern es geht um etwas viel, viel Wichtigeres. Paulus sagt in Bezug auf die Beschneidung, ein großes Thema damals, ein schwieriges Thema, wenn jemand mit Jesus Christus verbunden ist, spielt es keine Rolle, ob er beschnitten oder unbeschnitten ist. Das Einzige, was zählt, ist der Glaube, ein Glaube, der sich durch tatkräftige Liebe als echt erweist. Das ist das Einzige, was zählt. Man kann das auch umsetzen. Es gab ja Zeiten, da hat man Schwierigkeiten gehabt, dass ein Schlagzeug im Gottesdienst, also im Gottesdienst Schlagzeug spielt, und hat den Eindruck gehabt, man würde damit Gott beleidigen. Obwohl es der Psalm 150 gibt, wo von Zimbeln und Pauken die Rede ist, aber das hat man dann irgendwie ausgeblendet, wie auch immer. Und dann würde ich sehen, wenn jemand mit Christus verbunden ist, spielt es keine Rolle, ob er Schlagzeug spielt oder nicht. Das macht den Glauben nicht aus. Sondern das Einzige, was zählt, ist der Glaube, ein Glaube, der sich durch tatkräftige Liebe als echt erweist. Es sind nicht Regeln, sondern es ist eine Lebenseinstellung. Frei für ein erfülltes Leben. Nun kann uns so viel Freiheit fast ein bisschen Angst machen. Wir fragen, ob der christliche Glaube denn gar keine Richtlinien kennt, ob wir wirklich alles machen dürfen. Das ist natürlich nicht so. Paulus warnt deshalb, Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen, doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern dient einander in Liebe. Mit anderen Worten, die Freiheit ist uns nicht gegeben, damit wir uns gegen Gott versündigen. Diese Art von Freiheit wäre ein völliges Missverständnis von dem, was Paulus unter Freiheit versteht. Und in der Regel ist der sich versündigt, ja gar nicht mehr frei. Auch Petrus ist dieser Ansicht und er warnt ebenfalls vor dem Missbrauch der Freiheit. Ihr seid freie Menschen, doch missbraucht eure Freiheit nicht als Deckmantel für Böses, sondern zeigt durch die Art und Weise, wie ihr mit eurer Freiheit umgeht, dass ihr Diener Gottes seid. Petrus will damit nicht die Freiheit relativieren. Er zeigt aber, wie ein Christ mit dieser Freiheit umgehen sollte. Die gewonnene Freiheit dient dazu, ein Leben zu führen, das Gott ehrt, oder man könnte auch sagen, ein Leben zu führen, über das Gott sich freut, oder man könnte es noch bildlicher sagen, ein Leben zu führen, wo Gott zuschauen darf, wo ich nichts zu verstecken habe. Nun, diese Aussage birgt selbstverständlich eine große Gefahr in sich. Mir ist das bewusst. Wir könnten jetzt nämlich definieren, wie ein Leben auszusehen hat, wenn man Gott dient. Und dann sind wir nämlich genau wieder an dem Punkt wie vorher. So könnten wir ganz verschiedene Vorstellungen und Prägungen zum Tragen bringen. Je nach Ausrichtung bestimmter christlicher Gemeinschaften könnten dann Vorschriften und Anforderungen gegeben werden, die man für jeden Christen als selbstverständlich anschaut. Weil ein Christ, der Jesus dient, der tut das und der tut das und der tut das und der tut das. Und dann stellen wir die Fahne der Freiheit hin und werfen alle Regeln unter diese Fahne. Was geschieht ist, dass viele Christen nicht mehr atmen können. Sie können nur noch zuhören und da sitzen und denken, ja, der da vorne spricht, der kann das vielleicht, aber ich schaffe das nicht, ich bin eh ein Versager. So können wir auf einem guten Umweg quasi die Freiheit, die wir haben, wieder in Formen und Anforderungen stecken. Und das Fatale daran ist, dass all diese Regeln, die wir immer wieder aufstellen wollen, in der Bibel nicht auffindbar sind. Wir finden sie nicht. Die Bibel sagt uns das nicht und doch haben wir immer wieder den Drang, irgendwie festzuhalten an was jemand tun solle, wenn er rechtgläubig ist und was er lassen soll. Das kann sehr verhängnisvoll sein. Für manche Christen sind solche Anforderungen maßlose Überforderungen, weil sie es einfach nicht schaffen. Sie sind einfach anders gestrickt. Sie funktionieren anders. Nur so nebenbei, ich habe ja einige Bücher über Ehe gelesen. Einerseits, weil ich verheiratet bin, andererseits aus beruflichen Gründen, weil ich irgendwie der Ehepaare traue. Und das sind tolle Bücher, wunderbar, gute Vorschläge, tipptopp. Finde das toll, was die alles vorschlagen. Nur das Problem, das ich immer hatte, ich habe eine andere Frau. Ich habe eine andere Frau, das funktioniert einfach nicht. Das mag alles schön klingen, aber ich bin anders als der Autor. Ich verdiene meistens nicht so viel wie der Autor. Der konnte da mit der Frau in ein Superhotel und hat gesagt, das findet er toll, wenn man das machen kann. Er hat gesagt, finde ich auch toll. Da habe ich mein Bankkonto angeschaut und dann fand ich es immer noch toll, aber liegt nicht im Budget drin, damals. Also, und ich selber bin auch anders als der Autor und dann funktioniert das nicht. Wir müssen einfach mal lernen, dass der Mensch individueller ist, als wir das vielleicht mögen und dass Ehen individueller sind, als wir das meinen. Denn jede Ehe ist für sich ein Original. Genau, finde ich auch. Und wenn wir die Menschen in so Formen hineinstecken wollen, dann ersticken sie. Und bei ihnen würde sich der Glaube an Jesus Christus anders auswirken, würde man sie nur lassen. Ich stelle mir das Leben als Christ manchmal so vor wie eine Straße. Nehmen wir mal das Beispiel einer Autobahn. Und zwar, da muss man nicht unbedingt, das ist jetzt nicht eine Autobahn, wo man unbedingt mit dem Auto drauf fährt. So, ich hoffe, dass das einigermaßen kenntlich ist. Natürlich hat jede Autobahn hat Leitplanken. Oder? Das sind diese hier. Und wir bewegen uns, das ist unser quasi Lebensfeld. Sagen wir mal, wenn wir zu Gott kommen, dann kommen wir auf diese breite Straße, die begrenzt ist durch Leitplanken. Wenn ich diese Leitplanke durchbreche, dann habe ich definitiv ein Problem. Dann habe ich es mit Sünde zu tun. Denn der Durchbruch dieser Leitplanke ist, wenn ich sündige, dann breche ich durch die Leitplanke durch. Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als die ganze Sache mit Gott in Ordnung zu bringen. Um wieder auf die Straße zurückzukommen. Doch wer sich auf dieser Straße bewegt hier, wer in diesem Feld sich bewegt, der hat viele Freiheiten, der kann die ganze Straße benutzen. Man geht tendenziell vorwärts, aber er kann auch mal seitwärts gehen. Er kann hier tun und lassen eigentlich, was er will. Er ist frei in der Entscheidung, welchen Beruf er ausüben will, frei in der Entscheidung, welche Gemeinde er besuchen möchte, frei in der Entscheidung, wen er heiraten will, frei in der Entscheidung, ob er als Missionar in ein anderes Land reisen möchte, frei in der Entscheidung, wie er seine Zeit mit Gott gestaltet, frei, frei, frei. Er kann darin tun und lassen, was er will. Und natürlich ist es so, dass Christen Entscheidungen mit Gott besprechen. Natürlich ist es einem Christen normalerweise wichtig zu erfahren, was Gottes Sicht der Dinge ist, und er wird einen Weg finden, Gott zu fragen. Und wird das im Gebet bewegen, wo und wie auch immer er das tut. Und auf dieser Straße können wir auch etwas tun, das nicht besonders sinnvoll ist. Und was nicht besonders sinnvoll ist, ist nicht gleich eine Sünde. Wenn wir nämlich dieses Gleichschalten, nur alles, was absolut sinnvoll ist und wo wir absolut einen Sinn finden, das ist quasi dann, das sollen die Christen leben. Wenn sie etwas Sinnloses machen, etwas, was nicht so viel Sinn hat, dann ist es Sünde. Dann sündigen wir tatsächlich öfters am Tag. Denn ich glaube nicht, dass wir alle 24 Stunden lang wirklich so wahnsinnig sinnvolle Dinge tun. Paulus schreibt den Korinthern, alles ist erlaubt, aber nicht alles ist deshalb auch hilfreich. Alles ist erlaubt, aber nicht alles dient der Gemeinde. Und einmal nimmt er sogar als Beispiel den Sport. Entschuldigung an die Sportler, aber müsst ihr mit dem Paulus dann absprechen, mal später. Den Körper zu trainieren bringt nur wenig Nutzen. Aber sich in der Ehrfurcht vor Gott zu üben, ist in jeder Hinsicht nützlich, weil dem, der Gott ehrt, wahres Leben versprochen ist, sowohl in dieser Welt als auch in der zukünftigen. Ich nehme an, dass Paulus damit nicht sagen will, dass wir keinen Sport treiben sollen, vor allem in unserer Gesellschaft, wo man sich zu wenig bewegt. Aber er sagt, dass der Sport geistlich wenig Nutzen bringt. Deshalb ist der Sport noch keine Sünde. Ins Kino gehen bringt auch selten einen geistlichen Nutzen. Außer man schaut wirklich einen guten biblischen Film, wo wir nachher mehr wissen und der uns geistlich herausfordert. Fernsehen bringt ebenfalls selten einen geistlichen Nutzen. Auch Zeitung lesen übrigens. Auch bei Ferien ist der geistliche Nutzen nicht besonders hoch. Jeder von uns beschäftigt sich mit vielen Dingen, die nicht unbedingt einen geistlichen Nutzen haben. Das geht gar nicht anders. Auch Kochen übrigens, für die Frauen, es tut mir leid, ist der geistliche Nutzen auch nicht besonders hoch. Also vor allem, wenn man dann 3 Stunden für ein Mittagessen braucht, das ich in 5 Minuten mache. Also, gut, eingestanden ist dann nicht so fein, aber man kann es essen. was keinen geistlichen Nutzen, direkten geistlichen Nutzen hat, ist deshalb nicht Sünde. Für uns ist es wichtig, dass wir unsere Freiheit nicht nur dazu nutzen, um unzählig nutzlose Dinge zu tun. Wir sollen unsere Freiheit dazu gebrauchen, um dem Reich Gottes und der Gemeinde zu dienen. Wir können selbstverständlich Sport betreiben oder uns für Sport interessieren. Doch wenn das unser Leben zu bestimmen beginnt, haben wir ein Problem. Wenn der Sport in meinem Leben wichtiger als Jesus wird, dann wird auch der Sport zur Sünde, weil er an die Stelle Gottes tritt. So werden wir vielleicht unmerklich, wenn wir unser Leben um einen Sport oder Hobby oder so drehen, plötzlich rauskatapultiert. Ohne dass wir das vielleicht merken, weil plötzlich Gott keinen Platz mehr hat, weil dieses Hobby oder diese Leidenschaft, die ich habe, dass die mich einfach beherrscht. Alles ist mir erlaubt, sagt hier nämlich der Paulus. Aber nicht alles dient zum Guten, alles ist mir erlaubt, aber es soll mich nichts gefangen nehmen. Das ist der Schlüssel eigentlich. Es soll mich nichts gefangen nehmen. Wer sich von einem Hobby oder einer Leidenschaft so beherrschen lässt, dass das Gott mehr und mehr aus seinem Leben verdrängt wird, der hat die Freiheit in Wirklichkeit auch tatsächlich verloren, weil er von seiner Leidenschaft beherrscht wird und sein Leben sich nur noch um diese Dinge dreht. Es ist nicht mehr auf Gott ausgerichtet. Das ist das Problem. Wann ein Hobby oder ein besonderes Interesse zum beherrschenden Thema meines Lebens wird, das muss jeder für sich selber herausfinden. Da gibt es eben, und daran leiden wir ja, keine absoluten Maßstäbe. Eine Überlegung kann mir helfen, meine Situation richtig einzuschätzen. Ich kann mir überlegen, wie stark mein Leben aufs Ziel ausgerichtet ist. Ob ich Richtung Ziel unterwegs bin. Paulus sagt das einmal so über sich: Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Also er sagt, ich konzentriere mich nach vorne, mein Leben geht in diese Richtung. Und natürlich auch Paulus hatte Leerläufe da, aber die gehen dann irgendwie wieder da so rein. Also es ist einfach seine Ausrichtung, die er hat. Niemand sagte Paulus, er müsse das tun. Paulus wollte so leben. Er wollte seine Freiheit nutzen, um dem Ziel entgegenzulaufen. Niemand muss das. Gott will immer nur Freiwillige. Das geht vom Spenden bis zum Zeitinvestieren. Er will immer nur Freiwillige, nicht Leute, die meinen, sie müssen einfach, weil man muss. Paulus hat so gelebt, weil er so leben wollte. Er war ergriffen von dem, was Christus ihm geschenkt hat. Christen haben große Freiheit. Die einzige Einschränkung sind die Leitplanken. Diese Leitplanken sollten wir nicht durchbrechen. Wenn wir die durchbrechen, dann haben wir gesündigt und dann haben wir etwas in Ordnung zu bringen mit Gott. Paulus zeigt uns auch, mit welcher Einstellung wir unsere Freiheit optimal nutzen können und auf dieser Straße gut vorwärts kommen. Er zeigt uns, wie wir die Freiheit für ein erfülltes Leben nutzen können. Er formuliert das so: Was immer ihr tut, ob ihr esst oder trinkt oder was es auch sei, verhaltet euch so, dass Gott dadurch geehrt wird und dass ihr für niemand ein Glaubenshindernis seid, weder für die Juden noch für Nichtjuden noch für die Gemeinde Gottes. Alles, was wir tun, und das ist vielleicht ein bisschen eine Herausforderung für unsere Kultur und für unsere Art zu leben, weil wir eigentlich mit dem leben, ich lebe, was ich will, ich pfeife drauf, was der andere sagt. Und wenn er sich stört, ist das sein Problem. Paulus sieht das ein bisschen anders. Er sieht das immer unter dem Aspekt, dass wir Zeugen für das Evangelium sind. Alles, was wir tun, ob wir Sport treiben, Sport schauen, Ferien machen, arbeiten, lesen, schreiben, kochen, die Steuererklärung ausfüllen, Feste feiern, Witze erzählen, Rechnungen bezahlen und so weiter und so fort, nutzen wir bei allem, was wir tun, unsere Freiheit, um Gott dadurch zu ehren. Um ein gutes Zeugnis von der Liebe und Barmherzigkeit Gottes abzugeben. Mir ist alles erlaubt, grundsätzlich schon. Doch ich trage auch für alles die Verantwortung. Im Alten Testament gibt es einen interessanten Tipp für junge Leute, den finde ich einfach unglaublich toll. Freu dich, junger Mensch. Sei glücklich, solange du noch jung bist. Tu, was dir Spaß macht, wozu deine Augen dich locken. Aber vergiss nicht, dass Gott für alles von dir Rechenschaft fordern wird. Finde ich unglaublich tolle Aussage, die eigentlich das schön zusammenbringt. Das ist die Freiheit und gleichzeitig das Spannungsfeld, in dem wir leben. Wir dürfen vieles in unserem Leben wirklich genießen und tun. Wir dürfen vieles frei entscheiden, wir haben viele Freiheiten, aber wir sollen uns dessen bewusst sein, dass wir unsere Entscheidungen und Verhaltensweisen vor Gott zu verantworten haben. Das ist der Rahmen, das sind die Leitplanken, in denen wir uns bewegen. Wer seine Handlungen vor Gott verantworten kann, der nutzt seine Freiheit optimal und er führt ein sinnerfülltes Leben. Und natürlich haben wir dabei Unterstützung, und zwar durch Gott selbst, der durch den Heiligen Geist in uns wohnt. Paulus fordert uns auf, uns dem Einfluss dieses Geistes auszusetzen. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Interessant. Luther sagt, quasi wenn wir den Geist haben, dann lasst uns auch im Geist leben. Und interessant ist, dass Paulus hier nicht von Vorschriften spricht, sondern vom Geist Gottes, auf den Geist Gottes hören. Mit Gott unterwegs sein ist eben etwas ganz anderes, als 10 Vorschriften zu befolgen. Lasst euch von diesem Geist bestimmen. Willst du das? Ich bete mit uns. Ich danke dir, Vater, für dein Wort, das uns so vieles aufschließen kann und aufschließt. Und wir sehen das Spannungsfeld, in dem wir leben, in dem uns viele Freiheiten gegeben sind und wir gefordert sind, unsere Freiheit im richtigen Sinn zu nutzen. Und ich danke dir, dass diese Freiheiten auch in deinem Wort betont sind und dass die Gesetze, die du dem Mose und dem Volk Israel gegeben hast, in Christus Erfüllung gefunden haben. Und wir von diesen Gesetzen befreit sind, wir sie nicht in diesem Sinn halten müssen. Aber hilf uns, ein Leben zu führen, das sich nicht an Regeln aufreibt, die wir gar nicht mit Überzeugung tun, sondern die wir nur tun, weil wir denken, wir müssen. Und lass uns entdecken, die Freiheit, mit dir unterwegs zu sein und unser Leben zu gestalten und immer wieder zu erkennen, wie du mit uns vorwärts gehen willst, dass wir aufs Ziel ausgerichtet sind. Wir beten dich an. Amen.